Ich möchte es gerne auch mit ein paar Beispielen nochmal aus meinem Leben nochmal auch verstärken und diesen Fokus nochmal auf diesen Kampf um den Zugang zum Wort nochmal richten. Und ich bin ja von klein auf in der christlichen Familie groß geworden und Gemeindekind und habe immer auch die Bibel geliebt und auch Bibelgeschichten und das Wort Gottes und so und habe das immer geliebt. Aber ich kenne auch aus meinem Leben, ich kenne diese Widerstände, diese Distanz manchmal zum Wort. Also es gibt auch sehr unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Manchmal war es dann irgendwie leicht, du hast Freude ins Wort zu gehen und so. Und dann aber diese Distanzen, wo man merkt, man kommt an manche Sachen nicht ran. Oder man kommt manchmal auch richtig phasenweise dann, wo man merkt, so 2, 3, 4 Monate, wo es echt mühsam ist. Und ich denke, jeder von euch erkennt diese, also ich habe es fast wie gesehen, man sitzt dann manchmal, hat das Wort oder sitzt oder steht oder liegt oder so, hat das Wort vor sich, liest und es ist wie was dazwischen, du liest, aber du merkst, du kommst nicht ran. Stimmt's? Kennt ihr wahrscheinlich, jeder kennt es. Man liest und es kommt irgendwie nicht, du kommst nicht ran. Also du kommst irgendwie, manchmal habe ich gesagt, ich lese jetzt nochmal, weil wenn mich jemand fragen würde, ich weiß nicht, was ich gelesen habe, habe ich es nochmal gelesen, wieder gelesen, ob hat nicht doll was verändert. Nochmal, hab ich gesagt, ich bin doch nicht blöd, das muss doch möglich sein, dass ich das kapiere oder dass ich da rankomme oder irgendwie, und dann irgendwann habe ich meistens dann aufgegeben, weil ich dachte, ja, okay, ja, dann geht's halt nicht heute oder so. Und ich habe ein Erlebnis gemacht, weil ich das sehr ähnlich finde, auch mit einem anderen Bereich von Zugang habe ich das erlebt, zum Beispiel auch beim Sprachenlernen. Also wenn meine Sprache erlernt auch oder so, ist eigentlich mit der Sprache eröffnet sich eigentlich auch eine ganze Welt, eine ganze Kultur, ein ganzes Denken, ganzes Weltbild und alles kann sich eröffnen über eine Sprache. Und ich habe eine Sprache gelernt, wo ich gemerkt habe, ich habe das angefangen zu studieren an der Uni. Und so nach einem Jahr war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie geht's nicht weiter. Also ich habe dieses Grammatiksystem, habe ich gemerkt, ich habe es, weiß ich nicht wie oft, mir angeschaut und versucht zu verstehen, versucht zu durchschauen und habe keinen Zugang gekriegt. Ich habe gemerkt, ich kann die Regeln wiederholen, ich kann die Grammatikregeln jemandem sagen, aber ich habe keinen Zugang zu der Sprache. Ich kann mich nicht in der Sprache bewegen. Ich kann nicht einfach reden oder Dinge konstruieren oder verstehen. Oder es ist wie zu. Auch wenn man alle Regeln, alle Worte kennt, alle Einzelbausteine vielleicht kennt, aber es fehlt ein Zugang in die Realität. Und war an einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, also wirklich zu meiner Mutter gesagt habe, wenn ich da nicht einen Zugang kriege, muss ich das Studium schmeißen. Weil ich kann mich nicht bewegen in der Sprache. Ich kann mich nicht in diesem Sprachraum nicht bewegen. Und dann eben, an dem Punkt war ich so, und dann war ich an einer Konferenz damals. Und auf dieser Konferenz war abends dann ein Aufruf, und die Sprecherin, die da war, hat dann empfunden abends, dass Gott einen Raum für Wunder geöffnet hat. Heilungen, da waren wirklich Leute, die total krank waren und so, die dann, wo sie gesagt hat, wer jetzt ein Wunder braucht, kann jetzt nach vorne kommen. Es ist Zeit, wo Wunder und Durchbrüche passieren. Und ich, alle waren irgendwie im Bereich von Heilung und so, aber ich habe gedacht, wenn es ein Wunder, wenn es einen Durchbruch braucht, dann in diesem Bereich. Und ich brauche einen Durchbruch da, und es braucht mehr, als was ich mit meinem Intellekt packen kann. Und ich bin intelligent oder so. Und ich habe gemerkt, ich kriege das nicht per Intellekt durch, auch nicht per Disziplin. Auch nicht, ich hatte das wochenlang probiert, an diese Sprache ranzukommen, mit allem Einsatz, allem Eifer, aller intellektuellen Fähigkeit und Kraft. Und ich bin auch sprachbegabt sogar und so. Und es war nicht möglich. Und dann habe ich mich dahin platziert an diesem Abend und habe gesagt, in diesem Bereich, wenn nicht ein Wunder passiert, wenn nicht was passiert, muss ich aufhören, weil komme da nicht ran. Und dann bin ich nach vorne, habe mir im Glauben einfach für diesen Bereich Gottes Kraft, Gottes Durchbruch in Empfang genommen. Und 2, 3 Tage später bin ich wieder ran an die Sprache, gleichen Tabellen und so. Und innerhalb einer halben Stunde, würde ich sagen, habe ich gemerkt, es ist komplett alles anders. Es ist komplett, der Zugang zu dieser Sprache war, weiß noch, ich bin rausgelaufen aus meinem kleinen Zimmer und habe gesagt, Mama, ich bin drin. Also es war wie wirklich dieser Internet-Effekt. Jetzt bin ich im Internet, ich habe Zugang. Ich bin in dieser Welt des Internets, ich bin drin in dieser Sprache. Und das, ab dem Moment war alles anders. Ab dem Moment habe ich mich in der Sprache bewegen können und ich habe gemerkt, das ist wirklich, jetzt ist mir dieser Raum zugänglich. Und ich kann mich da drin bewegen und es ist wie, ich kann diese Schönheiten der Sprache entdecken, kann die Realität der Sprache und so weiter entdecken. Und mich hat es tief geprägt, dieses Erlebnis. Nicht nur im Bereich von Sprache lernen, sondern wo ich merke, es braucht diese geistlichen Durchbrüche. Und beim Wort Gottes ist es genau dasselbe. Es braucht diese geistlichen Durchbrüche, wo wir manchmal wie vor diesen Blockaden und Widerständen sind, wo man nicht rankommt an die Realität und alle intellektuelle Kraft wird uns nicht helfen. Auch alle Disziplinen, ich habe es echt auch mit Disziplinen versucht, also mit Disziplinen, die besseren Bibellesepläne, eine Stunde länger lesen und meine ganze Bücherkapazität lesen und verstehen, aber es ist kein intellektueller Kampf. Es ist nicht intellektuell ergreifbar, diese Durchbrüche sind nicht intellektuell machbar. Deswegen auch so viele Zeugnisse von Leuten, ihr habt bestimmt schon einige davon gelesen, die gibt es immer wieder, wo Leute sagen, bevor ich wiedergeboren war, ich habe schon ein paar Mal versucht, die Bibel zu lesen, die hat null Sinn gemacht für mich. Das ist ein Buch mit 7 Siegeln, selbst die Geschichten, nichts habe ich verstanden. Es gibt so viele Zeugnisse, wo Leute genau das sagen und sagen, ich habe das Buch nicht verstanden. Das war für mich, hat keinerlei Sinn gemacht für mich. Und dann sind sie von neuem geboren und sie haben gesagt, plötzlich sind die Augen aufgegangen und sie haben Zugang gehabt zum Wort Gottes. Und das passiert, also Wiedergeburt ist die absolute Voraussetzung, also für diesen Zugang ins Reich Gottes, aber eben auch, weil diese Widerstände vom Feind, der Feindblockaden reinsetzt, braucht es wieder und wieder diese Durchbrüche gegen diese Widerstände vom Feind, wo der Feind Blockaden reinstellt und wo wir eben nicht mit unserer einfach nur intellektuellen Kapazität oder so durchkommen. Ich muss immer ein bisschen denken, es ist ein bisschen wie, ihr kennt doch dieses Malefiz-Spiel, oder? Ein doofes Spiel eigentlich, ein blödes Spiel, finde ich, weil einfach du läufst da diesen Weg, hoffst schon möglichst gut voranzukommen und immer wieder kommt dir so ein doofer Stein da ins Weg. Und das machen zum größten Teil das auch das Fiese, machen dann deine Mitspieler. Das ist auch nicht beziehungsförderlich richtig. Aber immer wieder kommt dir so eine Blockade in den Weg und dann noch 2, 3 aufeinander und ist echt total doof. Also wirklich blöd. Und eigentlich ein bisschen das ist es, der Feind. Er fürchtet das Wort Gottes und er fürchtet es, wenn wir Zugang haben zu diesem Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist gefährlich und nicht wir in uns. Und er platziert einfach diese Widerstände und Blockaden da rein. Und wir werden das nicht mit intellektuell oder mit Anstrengung oder mühsam einfach so durchbekommen. Und ich weiß auch noch, was mir auch so eindrücklich war, ist auch in der Jugendgruppe damals, wo wir als Teenager mit ein paar Erwachsenen zusammen, haben wir damals den Römerbrief studiert. Und ich glaube, wir haben richtig 2, 3 Monate genommen und haben gesagt, der Römerbrief ist total wichtig, wir wollen jetzt in den Römerbrief rein. Haben richtig so eine Reihe gemacht und haben noch ein gutes Arbeitsbuch dazu gehabt und haben uns mit dem Römerbrief beschäftigt. Und ich weiß noch, wie wir da saßen, ich kann mich richtig noch daran erinnern, wie wir dann zusammen waren, das ausgetauscht haben und so. Und wie ich da saß und dachte, also irgendwie ist schon gut, aber irgendwie kriege ich nicht richtig einen Zugang. Ich wusste, das ist ein guter Brief, aber also es hat mich nicht gepackt, muss ich sagen. Und ich habe auch gemerkt, also wenn es das war, was wir jetzt im Austausch so hatten oder so, dann ist es nicht so überwältigend. Und ich habe damals dann auch Römer 8 hat mich immer am meisten dann angesprochen, habe ich dann auswendig gelernt, weil ich dachte, das ist wichtig, Römerbrief ist wichtig. Und dann habe ich das gelernt, auswendig gelernt, Römer 8 und so. Und ich weiß aber noch, wir haben gemeinsam auch, selbst als Gruppe, als Jugendgruppe, haben wir da gesessen und ich habe gemerkt, wir haben wie wirklich vor einer Wand gesessen. Und wir haben es mit ganzem Herzen versucht, uns bemüht, da reinzukommen und haben uns dann ausgetauscht, was wir darüber denken und darüber und so. Aber ich habe gemerkt, wir kommen nicht an den, da müsste eigentlich noch mehr Realität sein. Und das Dumme ist, dass wir hier in Europa eine Tendenz haben, aus dem Weltbild, wo wir kommen, dass wir irgendwann denken, aha, das ist halt normal. Das Weltbild, in dem wir in Europa kommen, dieses humanistische Weltbild, wie Monika schon gesagt hat, kommt mit einer Zweiteilung vom Denken, wo das geteilt ist, die geistlich von der natürlichen Welt. Eigentlich das, was wir gestern Abend gesehen haben mit dieser Trennung, wo eine Trennung war und es war kein Zugang zum Himmelreich. Und im humanistischen, dualistischen Weltbild in Europa ist diese Trennung wie aufrechterhalten worden. Wo es trotzdem noch ist, okay, das Natürliche, mein Alltag und mein Leben hier auf der Erde ist halt noch in gewisser Weise, ist halt getrennt. Ist halt getrennt von der unsichtbaren Realität, ist halt getrennt von der geistlichen Welt. Und wir geben uns relativ bald dann irgendwann damit zufrieden und sagen, schade, aber so ist es halt. Und das habe ich gemerkt, also mit uns als Jugendgruppe, das weiß ich noch sehr, das war für mich schon damals dann irgendwie diese Situation, wo ich dachte, okay, ich hatte irgendwie gehofft, das ist mehr oder ich hatte gedacht, das wird eine total spannende Entdeckung jetzt auch rein in den Römerbrief und dann war das nicht. Und weil wir uns aber so bemüht haben und alles, habe ich gedacht, okay, dann ist das halt so. Und alle anderen hatten auch nicht irgendwie jetzt eine andere Lösung oder so und gesagt, okay, dann ist das halt so, mehr kriegt man halt irgendwie nicht. Mehr Zugang gibt es halt irgendwie nicht oder das ist dann halt ein Rest nach dem Tod so ungefähr. Und geben uns dann damit zufrieden und die einzige Befriedigung, die wir dann aber haben über das, ist, dass wir treu bleiben. Man bleibt treu dem Wort, man liest weiter Bibel und diese Pflichterfüllung, das gibt ein gewisses Maß an Befriedigung. Man macht die stille Zeit, man liest das Wort, man kann sagen, ja klar, ich lese das Wort, ich lese einmal im Jahr durch die Bibel durch. Aber wir geben uns zufrieden mit diesen Widerständen im Geist, diesen Blockaden, wo wir merken, man liest das Wort, aber es kommt nicht ganz an mich ran. Wer von euch kennt das? Ja, ich wirklich auch. Und das ist krass. Und was eben wir heute Morgen setzen wollen einfach ist, das ist nicht normal. Jesus hat total viel mehr für uns erkauft. Und eine Bibelstelle ist mir nochmal gekommen, Matthäus 22, Vers 29. Da kommen die Sadduzäer, also das waren zum großen Teil auch vornehmende Priesterfamilien und so, kommen zu Jesus und fragen ihn nach der Auferstehung. Und dann kommt diese Frage mit der Ehefrau, die 7 Brüder nacheinander, weil die alle gestorben sind, dann zum Mann hatte. Und wessen Frau sie dann ist eines Tages im Himmel. Und diese Vorgeschichte ist jetzt nicht so wichtig, aber was Jesus dann sagt, ist in Vers 29, ist, Jesus antwortet ihnen und spricht zu ihnen, ihr irrt, ihr liegt daneben, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und ich habe nochmal gedacht, warum sagt es Jesus zu ihnen, weil ihr die Schriften nicht kennt? Das waren sicherlich Menschen, auch im Volk Gottes, die die Schriften besser kannten als die meisten, wenn wir es jetzt mal anschauen würden von unserer Beurteilungsperspektive. Das waren Priesterfamilien zum großen Teil. Die haben sicherlich die Schriften gekannt. Warum sagt Jesus, weil ihr die Schriften nicht kennt, deswegen irrt ihr? Und ich würde sagen, mein Erlebnis und meine Überzeugung ist, es gibt einen Unterschied zwischen Kennen und Kennen. Und das ist dieser Unterschied zwischen einem lebendigen Zugang zum Wort oder einem intellektuellen Zugang zum Wort. Oder einem, das ist es eigentlich. Und der hat mit dieser Realität der Kraft Gottes zu tun. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes. Der Welt? Und Gottes Welt. Die Kraft Gottes, die Realität der Welt, des Königreichs Gottes, die Realität der unsichtbaren Welt. Und das hat Gott aber für uns. Und das Erste, was es braucht, ich denke, auch das, was Jesus auch mit dem, wie er es gesagt hat, ist das Erste, was es braucht und was auch wir immer wieder benötigen, ist, dass wir aufgerüttelt werden und merken, okay, krass, das ist nicht normal. Da gibt es offensichtlich noch was anderes. Jesus, was meinst du? Wie, ich kenne die Schriften nicht. Also es kann einen auch ärgern, dass er dann sagt, hey, ihr kennt die Schriften nicht. Wie jetzt? Wir kennen doch die Schriften, wir lesen doch die Bibel. Aber kennen wir die Realität der Schrift? Kennen wir die Realität des Lebens im Königreich? Kennen wir diese unsichtbaren Realitäten? Und da braucht es ein aufgerüttelt werden. Und ich weiß, eine Situation, die mir eingefallen ist, nochmal, als ich über diesen Kampf um den Zugang zum Wort gesprochen habe, die für mich auch sehr eindrücklich war, glaube ich, vor 7, 8 Jahren. Da waren Monika, Rebecca, eine Freundin von uns, und ich, wir waren im Urlaub. Und manchmal im Urlaub haben wir dann so unterschiedlich Predigen, machen wir Kurzpredigten oder spontan gehen wir ins Wort und sagen jetzt spontan was aufklappen und drüber sprechen und so. Und wir haben an dem Tag gesagt, so, wir machen mal ein paar Kurzpredigten, jeder macht eine Kurzpredigt. über Psalm 23. Haben eine Viertelstunde Zeit genommen und dann haben wir, jeder von uns dreien, haben kurz gepredigt über Psalm 23. Und ich habe damals, ich hatte ein paar Jahre vorher, hatte ich ein ganz geniales Bibelstudium miterlebt über Psalm 23, wo es dann darum ging, jeder Vers, wo sich der Herr mit seinem Namen, den Namen Gottes offenbart, da ist dann der Herr dein Friede, Yahweh Shalom ist da und Yahweh Rapha, der Herr dein Arzt und Yahweh Zidkenu, deine Gerechtigkeit und so, wie sich das alles offenbart, Vers um Vers, das fand ich damals total cool. Und ich habe gedacht, das predige ich. Und habe ich dann gemacht, habe ich dann Moni und Rebecca versucht mit hineinzunehmen. Ist es cool, oder? Ist doch super, wie das da in den Worten alles versteckt ist. Und während ich gepredigt habe, war ich selber irgendwie schon überrascht, weil ich gemerkt habe, ja, das ist irgendwie, ist schon cool, diese Spitzfindigkeiten, diese Entdeckungen und so. Aber es macht jetzt irgendwie jetzt keinen so großen Unterschied für diesen heutigen Tag. So irgendwie, ich habe gedacht, na okay, und jetzt, dann habe ich, glaube ich, gestartet damals. Und dann kam das absolut Krasse, dann kam Rebecca. Und Rebecca nahm jetzt auch Psalm 23 und sprach einfach von diesem Hirten, den sie kannte und gab so ein, zwei Erlebnisse und sprach so einfach aus ihrem Herzen sehr, sehr wenig, also jetzt im Vergleich zu meinen guten Erkenntnissen und so, ne? So, was ich da alles hatte oder so, hat sie da eigentlich sehr wenig besondere Offenbarungen so vorgebracht oder so. Und was aber mit ihr kam, war so die Power von der Gegenwart Gottes, so Realität, es war so, wir waren so berührt und ich war total ärgerlich. Ich weiß das noch, ich habe da gesessen und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und mich hat es voll frustriert damals, ich bin so unter Verdammnis gekommen, weil ich dachte, Mann, ich bemühe mich so, an diese Sachen zu kommen und das sind doch jetzt auch coole Dinge, aber es ist so konfrontierend und so offenbarend, wenn du konfrontiert wirst plötzlich mit dieser Schlichtheit des Wortes, aber mit der Kraft. Und es ist eine ganz andere Dimension. Und ich saß da und ich habe gemerkt, das ist eine komplett andere Welt. Das ist eine komplett andere Dimension von Zugang zum Wort. Und es hat mich echt frustriert in dem Moment, aber auch wachgerüttelt. Und es kann uns wirklich entweder ärgern, es kann uns echt total ärgern, dass man sagt, also es muss doch was hervorbringen, wenn ich mit meinen Studien und meinen Sachen, das muss doch auf dem Wege, muss doch was möglich sein. Oder aber man kann wachgerüttelt werden und der Herr schüttelt uns wach und wir registrieren, nee, es wird auf dem Wege nicht gehen, es braucht einen geistlichen Zugang und dann eröffnet sich alles. Weil mit Rebeccas kurzem Zeugnis hat sich diese ganze Realität eröffnet plötzlich. Und wir müssen da dieses Demütigen und sagen, Herr, ich steige ein auf das, wenn es einen geistlichen Durchbruch braucht, ich steige ein, ich versuche es nicht auf meinem Weg weiter. Ich versuche es nicht auf dem Weg, wo es dann nicht klappt. Und wo wir das loslassen, unseren eigenen, auch intellektuellen Ansatz an Punkten. Wobei es nicht heißt, also es geht nicht gegen Intellekt oder so. Also es ist nicht, dass ich liebe auch den Verstand, also ich liebe auch meinen Verstand oder so. Aber der Verstand ist nicht fähig, diese geistlichen Durchbrüche hervorzubringen. Es ist einfach nicht, was möglich ist. Und es braucht diese geistlichen Durchbrüche. Und das griechische Denken, von dem wir total geprägt sind, hat uns einfach eine tiefe Überzeugung eigentlich hineingebracht, dass Weisheit und dass Lebensweisheit hervorkommt über Lernen. Über Lernen an Universitäten, über Lernen in der Schule, über Lernen, dass Weisheit vermittelt wird über Lehrstühle. Das ist griechisches Denken. So haben die Philosophien und alles auch funktioniert. Du hörst etwas und darüber wird dir Weisheit vermittelt und per Intellekt greifst du das auf und dadurch wirst du weise. Das habe ich auch gedacht, dass ich eben relativ weise jetzt war mit meinen Erkenntnissen über Psalm 23. Und Gott ist komplett anders. Das hebräische Denken ist komplett anders. Im hebräischen Kontext kommt Weisheit dann hervor, wenn sich eine Wahrheit, eine Realität mit deinem Leben verknüpft und du Zeuge wirst, dass das wahr ist. Wenn Wahrheit in deinem Leben sich offenbart und manifest wird und du diese Realität kennst, dann kommt Weisheit hervor. Das ist hebräische Weisheit, ist ganz was anderes. Hat nichts mit Kenntnissen zu tun, sondern massiv mit dem Leben. Deswegen gibt es auch die Chance im Biblischen so stark, dass die Älteren weiser sind. Es ist nicht eine Garantie, dass du älter wirst, dass du automatisch weiser wirst, aber du hast mehr Chance. Warum? Weil du mehr Leben hast, in dem sich die Wahrheiten mit deinem Leben verknüpfen können. Und wenn sich eine Wahrheit mit deinem Leben verknüpft, dann kommt diese Weisheit hervor. Und wenn du 70 Jahre gelebt hast, hast du einfach schon 70 Jahre mehr Möglichkeiten gehabt, wo Weisheit in deinem Leben landen kann. Und das macht die Weisheit. Wenn über 70 Jahre niemals Wahrheit in deinem Leben sich mit dem Leben verknüpft, wirst du auch nicht weise. Das ist dann auch nicht die Möglichkeit. Aber eben, wir haben die Chance, Jahr um Jahr, Tag um Tag, Minute um Minute, dass Wahrheiten landen können in unserem Leben und sich die Realität in unserem Leben manifestiert und wir dann mit unserem Leben sagen können, ich bin Zeuge dafür, dass das wahr ist. Dieses Wort hat sich in meinem Leben als wahr, als real erwiesen. Ich habe das erlebt. Ich kenne dieses Wort. Und das ist das, was Rebekka in dem Moment gemacht hat. Sie hat einfach zwei Beispiele erzählt, wo sie sagte, diesem Hirten, ich bin dem in der Situation begegnet. Boah, diese Weisheit Gottes war im Raum. Die Realität des Königreichs Gottes war im Raum. Nicht, weil sie viel wusste, aber weil sie diesen Hirten kannte. Dass diese Schlichtheit, wo Moni heute Morgen angefangen hat und gesagt hat, eigentlich das ist das Krasse und das konfrontiert. Das konfrontiert die Höhen und die Vernünfteleien, auch das griechische Denken massiv, wo sie einfach sagt, in dem schlichten Evangelium, das ist Gottes Kraft. Wenn es auf einem Menschenleben landet, sich mit Glauben verbindet und es in dieser Welt manifest wird, das ist der Hammer. Und nach dieser Realität braucht es einen Hunger, wo wir sagen, ich verweigere mich, ich finde es blöd, dass es auf dem Wege nur geht, sondern wirklich, wo wir uns demütigen und sagen, ich begehre das, ich begehre diese Kraft, selbst auf das, für mich war es wirklich ich musste komplett auch meine Selbstverteidigung loslassen. Wir halten so oft fest an dem, ja, aber ich habe doch was. Und ich hatte eine lange Geschichte schon. Wirklich von klein auf immer wieder in der Gemeinde, immer Leiterin auch gewesen und Jugendgruppen geleitet, Kindergottesdienst geleitet. Wenn es jemanden gab in meiner Umgebung, der mit dem Wort Gottes zu tun gehabt hat, dann ich als Kind und als Teenie und so. Und mit all dem, wo ich dachte, ich habe da so viel, da nicht mich zu verteidigen und zu sagen, ja, aber das muss doch auch was wert sein. Warum geht es nicht so? Diese Verteidigung loslassen und sagen, weil ich schmecke da was, das ist es wert, dass ich den eigenen Weg loslasse und dass ich das will ich haben. Ich will das haben, diese Realität, wo es landet in meinem Leben und real wird. Das braucht diesen Hunger, eine Demut da reinzugehen und auch, und das ist eben das, wo wir jetzt heute Morgen auch rangehen, es braucht diese Bereitschaft zum Kampf. Es braucht die Bereitschaft, da geistlich zu kämpfen und da mit drauf einzusteigen und dem Feind zu widerstehen. Und das ist in erster Linie brauchst, dass wir wie heute oder so auch nochmal registrieren, da ist wirklich der Teufel im Spiel. Also es ist wirklich, er wirklich setzt Blockaden. Es ist wirklich nicht ein intellektuelles Problem, wo es an unserer Denkkapazität liegt oder daran, dass wir halt das noch nicht schnallen oder dass es irgendwie da noch ein paar bessere Materialien braucht oder dass man irgendwie das besser erklären muss. Nein, da ist ein realer geistlicher Feind und das muss man erstmal auch registrieren. Und dann auch ja dazu sagen, wirklich in diesen Kampf einzusteigen und zu sagen, es braucht einen Durchbruch im Geist und ich lasse nicht locker, so wie mit diesem Drachen da, ich lasse nicht locker, bis dieser Zugang eröffnet ist, weil Gott hat das für mich. Gott hat das für uns, jeden von uns. Es liegt nicht an dem, wie toll man ist. Das finde ich so toll auch daran. Also das finde ich so genial. Es liegt eben nicht daran, wie intelligent jemand ist. Es liegt nicht daran, wie viel Vorbildung man hat. Es liegt nicht daran, wie gelehrt man ist oder ob man ein Theologiestudium oder irgendwas gemacht hat. Es ist für jedes Kind Gottes, ist diese Realität des geistlichen Zugangs zum Wort Gottes, ist für uns da. Das hat Gott für uns erkauft, das hat Jesus für uns am Kreuz von Golgatha erkauft, dass wir da hinein dürfen. Und aber wo der Feind noch Widerstände hat, wo noch Befreiung es braucht, dass wir da nicht sagen, okay, halt, das ist halt so, sondern wirklich fokussieren und sagen, da ist ein Feind noch, da sind noch Widerstände, da sind noch Blockaden, aber die müssen weg. Diese Widerstände, die Schleier sollen weg von den Augen. Der Teufel muss zurückweichen. Dieser Zugang, den hat Jesus erkauft und wir lassen es nicht zu, dass wir oder unsere Jünger oder unsere Kinder oder unsere Familie, dass wir wie außen vorstehen bleiben und uns zufrieden geben mit dem, was einfach religiös fromm auch gut ist, aber was nicht diese Kraft und diese Power hat. Und über viele Jahre bin ich nicht auf diesen geistlichen Widerstand eingestiegen, sondern habe mich echt zufrieden gegeben, immer wieder mit einfach, okay, dann ist es halt so. Dann ist es halt jetzt so. Ich habe halt doch auch in anderen Gebieten auch was zu geben. Ich kann dann Kekse backen. Oder, also, es ist wie wir wirklich, ich glaube, Gott muss uns in Europa von diesen Ablenkungswegen wirklich loslösen, wo wir wirklich sagen, das ist dieser Schatz, den wir wollen, wir haben. Und unser ganzes Leben, alle unsere Berufung, alles, was uns ausmacht, eigentlich, das ist die Tür, durch die es durch muss. Wir müssen rein in dieses Wort. Wir müssen rein in diesen lebendigen Zugang zum Wort, weil da ist Gottes ganzes Kraft drin. In dem Wort ist alle Versorgung, ist alle Realität, ist alles, was Gott für uns hat. Und ich habe gemerkt, auch nochmal in der Vorbereitung, dass Gott wirklich unsere Augen und unser Hören und unsere Wahrnehmung befreien möchte von ein paar Schleiern und Lügen. Und das eine ist eben, dass die meisten von uns, dass wir nicht automatisch das Wort Gottes als diese Versorgung und als diesen Versorgungsraum sehen. Also jetzt, es kommt immer näher jetzt mit dem, auch mit gestern Abend oder so, wo man denkt, oh, das ist ja cool, wenn da hinten durch das Wort, durch so viel an Reich Gottes, so viel an Versorgung kommt, das ist ja total stark. Aber die meisten von uns, wir sind nicht damit aufgewachsen, dass wir das Wort Gottes so präsentiert bekommen haben. Sondern für die meisten von uns ist das Wort Gottes gekommen und wir haben es genommen, auch erklärt bekommen und es ist auf uns gelandet als eine Verpflichtung. Als eine Erklärung, wie wir jetzt richtig zu leben haben. Stimmt's? Und für mich war das augenöffnend, als ich vor ein paar Jahren mit drei Teenager-Mädchen gearbeitet habe. Und wir sind einfach, haben das Wort Gottes genommen und haben im Johannesbrief gelesen. Und ich glaube, schon am zweiten oder maximal am dritten Meeting, wo wir zusammen waren, wir hatten, glaube ich, 3-4 Kapitel gelesen, haben sie gesagt, Esther, lass uns nicht so viel davon lesen. Wir haben ja das vom ersten Mal noch nicht umgesetzt. Und sie kamen voll unter Stress. Sie waren wirklich, das war jetzt nicht nur ein Vorschlag, sie waren wirklich voll unter Druck. Und haben gesagt, wir verkraften nicht mehr. Wir schaffen nicht mehr. Wir kriegen das gar nicht umgesetzt. Wir kommen voll unter Druck. Alles kommen laute Ansprüche, was wir alles machen sollen, wie wir alles leben sollen. Und wir kriegen das alles nicht hin. Und es war schockierend für mich, wo ich gemerkt habe nochmal, boah, das landet alles das Wort Gottes landet in ihrem Hören, in ihrem Sehen total als Anspruch. Das musst du machen, so musst du es machen. Das sind die Dinge, die du einhalten musst. Und sie kamen gar nicht an diese Versorgung Gottes ran. Und Gott muss diese gesetzliche Brille oder Vernebelung, wo wir das Wort immer als Anspruch hören. Und Gott will das runterbrechen von unserem Leben, wo das Wort nicht ein Anspruch, nicht eine Verpflichtung ist, sondern wo er wirklich mit dem Wort uns alles schenkt. Das Wort Gottes ist er schenkt uns sein Reich mit dem Wort. Das Wort ist eigentlich wie eine Schatzkammer, wo du alles drin entdecken kannst, was Gott noch hat. Was Gott noch hat. Deswegen hier, ich wollte euch dieses Schatzsuche MP3 auch total empfehlen, weil also es geht wirklich, Gott muss uns von diesen Schleiern und diesen Lügen in unserem Hören und Sehen befreien. Wo wir wirklich diesen Schatz entdecken und diese Geheimnisse Gottes, wo er wirklich alle Versorgung für uns hat. Wo er wirklich der Schatz ist, wo wir lernen zu schöpfen aus dem Wort Gottes und merken, das ist wirklich eine Quelle. Da ist wirklich alle Hilfe drin für mein Leben. Das ist real. Da kommt Versorgung an Kraft, Befähigung. Alles ist da drin zur Verfügung gestellt. Lass uns das entdecken. Wo wir das da hineingenommen werden und frei werden von wirklich falschen Sehen, Hören als Verpflichtung oder wo auch ein anderer Punkt, das ist hier auch noch, ist es wirklich ein absoluter Schatz, diese MP3, wo wir an diesem Wochenende einige Punkte zu anreißen, aber wo hier nochmal, wirklich auch nochmal ausführlicher ist, hinein in diesen Zugang zum Wort, hinein in nicht das Wort Gottes, das ist auch noch so ein Punkt, den sage ich nur gerade, nicht das Wort Gottes einzuhalten, sondern das festzuhalten. Das ist ein großer Unterschied. Ganz viele, die meisten von uns, wir haben versucht, das Wort Gottes einzuhalten und dachten, das ist unser Auftrag. Aber wir sollen das Wort festhalten, weil in dem Wort ist die Kraft. In dem Wort ist die Kraft, dass es hervorkommt, was Gott gesagt hat, was Gott gesprochen hat. Und auch, wo wir lernen, selber aus dem Wort zu schöpfen und wie wir andere hineinnehmen können in diesen lebendigen Zugang aus dem Wort zu schöpfen. Das Ganze, morgen werden wir in die SGL reingehen, dieses, wie können wir selber und andere hineinjüngern, auch in dieses aus dem Wort schöpfen zu lernen, wo das Wort wirklich unsere Quelle wird. Und nicht nur, weil wir es so schön singen können, sondern weil es real ist, wo wirklich das Wort unser Lebensraum wird und wir darin leben können. Jüngerschaftstraining mit der aufgeschlagenen Bibel. Da gehen wir morgen nochmal ausführlicher rein. Und das Dritte, was ich noch gemerkt habe, dass diese falsche Wahrnehmung, das Hören, das Lesen, wo wir das Wort als Verpflichtung statt als Versorgung hören, wo wir versuchen, es einzuhalten statt festzuhalten. Und der dritte Punkt nochmal, wo ich gemerkt habe, wirklich, wo wir für unsere, weil wir das so haben mit diesen Augen öffnen. Und ich glaube, Gott muss wirklich unsere Augen öffnen und befreien von diesen Schleiern, von diesen Dingen, die davor sind. Und das dritte ist das, was Moni auch schon gesagt hat, was ich gemerkt habe. Gott muss unsere Augen befreien, lösen von dem Blick auf Menschen. Absolut. Ich glaube, das ist eins der krassesten Dinge, was auch mit passieren muss, ist, dass unser Blick weggeht von uns selbst, von den Menschen, voneinander, wo wir eigentlich auch im Umgang mit dem Wort, ich weiß auch noch, wenn ich wie gesessen habe und gelesen habe, mein ganzes Problem war meistens, wie komme ich jetzt da rein? Wie mache ich es jetzt richtig? Wo finde ich das richtige Material? Wie mache ich das jetzt? Was mache ich falsch? Was muss ich noch? Lese ich genug? Fühle ich was? Verstehe ich das? Habe ich es alles ergriffen? Habe ich die Zusammenhänge richtig durchschaut? Und. Und wir schauen immer auf uns bei dem. Auch ich habe wirklich für den ganzen Bereich von Wort Gottes habe ich so stark auf mich geschaut. Und Gott muss uns davon lösen, weil wir werden in uns verloren gehen. Und wir versuchen dabei, das Wort entweder über den Verstand zu ergreifen und Zugang zu kriegen, entweder für uns selbst oder für andere. Selbst im Predigen. Ich habe manchmal gemerkt, weil ich auch von klein auf dann gepredigt oder Kindergottesdienst geleitet habe und so. Ich habe so oft versucht, Leuten verständlich zu machen, dass sie jetzt das Wort verstehen. Dass sie die Sache verstehen. Dass sie die Sache verstehen mit der Taufe und die Sache verstehen mit dem Hirten. Aber das kannst du nicht verstehen im Verstand. Wer von euch hat wirklich verstanden, was bei der Taufe passiert? Mit Christus gestorben, auferstanden. Versuch mal, das zu durchschauen. Also da kannst du Jahrzehnte versuchen, Leuten das verständlich zu machen. Und bis sie dann, also Taufunterricht wird dann ein Jahrzehnteprogramm. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt durchgeht. Es ist nicht möglich. Aber wir versuchen das so sehr. Und ich habe gemerkt, ich habe eine massive Tendenz auch immer wieder gehabt, sozusagen, können Sie das verstehen auf dem Weg? Verstehen wir es auf dem Weg? Verstehen wir es? Kommen wir ran? Und wir haben einen massiven Blick auf den Verstand. Kann ich so vermitteln, dass es möglichst logisch ist, dass möglichst jeder das versteht und jeder damit reinkommen kann? Und wir schauen auf diesen Verstandesebene, schauen auf den Menschen und auf unsere Kapazität, Dinge mit dem Verstand oder der Seele zu ergreifen. Auch im Umgang mit Kindern zum Beispiel. Wir sagen, verstehen Sie das schon? Und dann versuchen wir es ganz runter zu reduzieren und für Kinder dann so eine Schmalspurversion zu machen, wo sie einfach erstmal nur Geschichten bekommen. Im Kindergottesdienst einfach mal die Geschichte mit dem Löwen und mit Daniel und dann kann man das schon mal. Und irgendwann, wenn dann sie dann so weit größer geworden sind, dann irgendwann kriegen sie die richtigen Dinge. Aber warum? Weil wir erwarten, dass es über eine Verstandeskapazität laufen muss. Dass sie genug verstehen können, aber das sind geistliche Dinge, die verstehen wir als Erwachsene ja nicht mal zum großen Teil. Die sind nicht zum in erster Linie zu verstehen, die sind in erster Linie, dass wir sie ergreifen im Geist aufnehmen, unser Herz aufmachen und sagen, boah, danke Herr, das hast du für mich getan, ich darf mit dir sterben und auferstehen, das ist genial, ich sag ja dazu. Das läuft im Geist, das läuft, weil unser Herz angerührt wird, unser Geist angerührt wird und wir haben ein inneres Zeugnis und merken, das ist wahr, auch wenn ich es nicht im Detail kapiere erstmal. Und auf dem Weg, wenn wir im Geist Dinge aufnehmen, dann kriegt auch unser Verstand später mal was mit oder bekommt auch Offenbarungen und kriegt es hin und das ist genial, das ist ganz toll, aber der Weg ist ganz anders, merkt ihr? Unser Blick darf nicht über die Verstandesebene, selbst mit dem, man hat oft so gesagt, wie kriege ich die Sachen von hier? Okay. wie kriegen wir die Sachen in unser Herz und in unser Leben? Und wir schauen dabei auf den Verstand und wir schauen darauf, wie wir uns fühlen. Und Gott möchte unseren Blick von unseren eigenen Gefühlen, von unserem Verstand wegnehmen, wo wir uns abwenden von dem und sagen, wir glauben an diesen Gott. Wir glauben an dieses Wort. Wir glauben wirklich, dass es groß und mächtig und machtvoll ist. Und wir glauben an die Kraft des Wortes. Und wo unser Glauben einfach auf diese Größe Gottes gerichtet ist und nicht auf uns selbst, nicht auf unsere eigenen Unmöglichkeiten. Wir haben manchmal so viel Glauben an unsere eigenen Unfähigkeiten, oder an die Blockaden, an den Feind, an die Widerstände. Und wird das so groß. Und dann sind wir so verzweifelt an unseren eigenen Begrenzungen. Und Gott hat gar kein Problem mit unseren Begrenzungen, weil er kennt die Größe von sich und die Größe seines Wortes. Und das ist das Einzige, was wir brauchen, ist einfach ein Glauben an das Wort schafft es. Das Wort ist mächtig genug auch für mein Leben. Gott ist mächtig genug für mein Leben. Die Realität des Wortes reicht total aus. Und deswegen können wir uns dann da reinfallen lassen, da reinschmeißen. Und wenn wir ihn groß sehen, ist alles anders. Dann ist der komplette Wechsel. Dann raus aus einer menschenhumanistisch geprägten Welt hinein in die Welt Gottes. Du darfst.
Ich würde gerne einen Punkt dazu noch bringen und dann machen wir nochmal Pause. Wie bekommen wir einen realen Zugang zum Wort Gottes? Das musst du verstehen, wenn du Jüngermacher bist, musst du verschiedene Möglichkeiten auch finden und auch wissen, wie Leute einen lebendigen Zugang bekommen. Und ich möchte das einfach aufgreifen, deswegen bin ich erst da kurz nochmal ins Wort gefallen, einfach um noch diesen Punkt zu setzen, dass wir lernen müssen, den Weg zu verstehen, dass das Wort beschreitet. Meine Geschichte, die ich da immer wieder erzähle, ist, ich war in einer Gebetsleiterschulung und habe einfach geredet und dann hat sich ein Leiter von einer Region gemeldet, also wirklich ein gestandener Mann Gottes, und es kam so und es brach aus seinem Herzen raus, das ist, was auch Esther gesagt hat, ja, wie kann jetzt das, was ich weiß, diese runterrutschen in mein Herz, sind nicht dieser Weg zwischen die 30 Zentimeter zwischen dem Verstand und dem Herzen, das ist der längste Weg des Universums. Hat jemand auch mal schon so einen Spruch irgendwie so gehört? Diese 30 Zentimeter oder 20, je nachdem wie groß du bist, sind der längste Weg des Universums. So, und das war wirklich so sehr kraftvoll und es brach wirklich aus dem Rein, das raus. Man hat richtig gemerkt, er ist so ein Verstandesmensch und er hat da wirklich eine Not gehabt und hat auch gemerkt, er möchte da mehr an diese Geheimnisse des Geistes ran. Und ich weiß noch nicht, ich war irgendwo an der Tafel was am Schreiben und er sprach das so zu mir und der Heilige Geist, ich habe mir vorher noch nie so Gedanken gemacht über diese 30 Zentimeter, aber wie ich hörte das und etwas in mir fang an, also manchmal sind ja so das prophetisch, fängt an zu sprechen, ich drehte mich um, streckte meinen Finger aus und habe gesagt, das ist ja genau das Problem, der Weg ist komplett falsch, so wir versuchen erst, dass wir es verstehen und dass das dann irgendwann runterrutscht, diesen Weg hat Gott nie eingeschritten. Er spricht zu unserem Geist und die Dinge des Geistes, die in unser Herz und in unseren Geist treffen, bam, die sollen dann hoch in unseren Verstand, dass es dann zu diesem Pling auch mal kommt. Aber es wird nie über den Weg gehen, hier, dass es Pling macht und dann rutscht es mit dem Pling darunter. Hallo. Und ich habe dann, der Herr hat mir angefangen, weil das war echt wie so ein prophetischer Trainingsaspekt, also in diesem Moment hat der Herr mir was erklärt. Und er hat mir gesagt, mal das auf, Monika, weil das ist genau, wo wir lernen müssen in der Jüngerschaft. Wenn wir mit Nachbarn reden, wir versuchen erst zu sagen, ja, ich bin jetzt erstmal freundlich und ich bin einfach ungefährlich, also ich bin einfach nur Monika Flach und ich bin auch nicht gefährlich. Nee, das geht's nicht. Entweder Leute nehmen dich mit dem Wort und dem Königreich Gottes, aber du versuchst nicht die Schmalspurversion von dir immer anzubieten und sagen, hab keine Furcht, sondern du musst möglichst immer anfachen, das, was in dir ist, was du bist, wo du lebst, und das bringst du mit. Und anders kriegt dich kein Mensch, okay? Da müssen die anderen klarkommen. Entweder sie steinigen dich oder sie sagen, bitte Bruder, Schwester, hilf mir, wie kann ich errettet werden? Ja? Und der Herr hat gesagt, ja, was ist es mit diesem verstandesmäßigen Weg? Oder dass wir dann eben wirklich sagen, selbst wenn wir predigen in der Jüngerschaft, ist die Gefahr, dass wir wollen, dass der andere das versteht. Es klingt gut, aber es muss ein Geheimnis des Geistes sein, dass wir verstehen, wir sagen uns ab, dass wir versuchen, dass Leute es mit dem Verstand verstehen, sondern wir sagen, ich habe gar kein Vertrauen in deinen Verstand, dass du alles kapierst, ich spreche zu deinem Geist. Du sprichst immer zum Geist. Ich merke das oft, selbst mit Ungläubigen, wenn ich unterwegs bin, dass es wie antrainiert ist, das muss man antrainieren, dass ich eine Zuversicht entwickle, dass ich Worte des Geistes rede und selbst wenn ich guten Morgen sage, dass ich das wie, also ich spreche das Und ich schaue die Person an, aber ich spreche es hier rein. Ich spreche es nicht zum Intellekt. Warum? Weil ich die Worte des Geistes, ich transferiere geistliche Kraft. Ich sage nicht nur Worte, guten Morgen. Das heißt, wir lernen, das Wort des Geistes auszuteilen und wir fangen immer, was immer wir auch im geistlich-natürlichen etwas sagen, immer zum Geist der anderen Person zu sprechen. Hallo. Und das muss man trainieren. Und mit dem Vertrauen, dass Gott des Geistes dann nimmt, um Leben zu geben der anderen Person. Und das passiert einfach, wenn da die Freundlichkeit kommt, das ist die Güte, das Kraftvolle, das Sichere, was in dem, diese Selbstverständlichkeit, wenn du das bringst, daraus redest, wird es geistliche Realitäten transportieren. Das Wort ist nicht einfach nur Wort. Ihr versteht es auch selbst, also selbst unsere seelischen Zustände, wenn du Depressive hast, wenn die was sagen, transportiert das Räume mit sich, transportiert das oft Finsternis, Dunkelheit, wo du dann merkst, oh, da muss man wirklich sich wie danach reinigen, aber du musst immer sagen, ich bringe Licht, ich bringe Leben, ich spreche zum Geist und nicht, dass die Person alles im Intellekt versteht. Und das, denke ich, das sollten wir nochmal aufnehmen, dass wir sagen, wir versuchen in der Jüngerschaft also nicht zu dem Verstand zu sprechen, dass das irgendwann runterklickt. So, wenn immer ihr diesen Ausspruch in Versuchung seid zu sagen, sagt, stopp, das ist ein dämonischer Satz, also ich bin manchmal so radikal, damit ich den ja nicht mehr sage. Sondern sagt, falscher Weg, falscher Weg, falscher Weg, Monika Flach, falscher Weg. Der soll hier gar nicht, dann, wenn du das verstehst, wenn du in dir hast, wow, wie kann das, was ich im Verstand habe, hier runtersacken? Dann kannst du sofort Buße tun. Fall auf die Knie und sag, Gott, ich habe den falschen Weg eingeschlagen. Warum? Selbst dein Hören war so. Und du sagst, ich tue Buße, Gott, ich so höre so. Ich höre mit meinen geistlichen Ohren. Deswegen auch bei uns in der Bibelschule, die ersten 3 Wochen haben die meisten nichts verstanden am Anfang. Die haben nur mitgeschrieben und haben dann Panik angekriegt und haben irgendwann dann aufgehört, weil sie haben was gehört und die haben gesagt im Nachhinein, die ersten 3 Wochen, wir wussten, da ist Leben drin, das ist wichtig, aber wir konnten es nicht packen. Und nach 3 Wochen plötzlich, das Wort ist mächtig, es reinigt Leute, manchmal kommt es wie ein Wasserbad, dann, bei einigen ist es wie ein Hammer, die merken nur eine Felsdecke und das Wort kommt und es ist ein Hammer. Das kannst du nicht über den Intellekt machen. Da muss das Wort wie ein Hammer wirken bei denen und plötzlich kommt es, dass es Erleben ist. Amen. Das möchte Gott hervorbringen und ich denke, lasst uns aufstehen und Buße tun, wenn du selber ganz real diesen Satz, ja, wie kann diese 30 Cent, wie kann das, was in meinem Verstand ist, runtersacken hast, kehr von diesem Satz als Weltbild, als Verständnis komplett um. Tu Buße davon. Sag, okay, ich verstehe im Geist, das ist einfach der falsche Weg gewesen. Gott will, beschreite den auch nie und wird auf diesem Weg nicht zu dir kommen. Du wirst ihn auf diesem Weg nie erleben. Sondern wenn du plötzlich merkst, wenn du dann gesagt hast, das sackt was runter, dann wird es sein, dass du irgendwann, vielleicht unbewusst, endlich mal dein Herzelein aufgemacht hast. Halte dein Herz hin, halte deinen Geist hin. Verstehe, dass das Wort alles in dir macht. Du musst nicht... suche nicht geistlich hyperventilativ irgendwie ein Gefühl ständig von pling, pling, pling. Das möchte ich auch noch betonen. Es soll nicht hervorkommen, dass ich lebe nicht in ununterbrochenen Plings. Jeden Morgen ein Pling habe ich nicht. Weil Jesus, da werden wir wahrscheinlich morgen noch drauf eingehen, Jesu Wort von Jüngerschaft ist, dass wenn wir reingehen ins Wort, gar nicht jeden Morgen wird was Neues von ihm hören, was die Tagesanweisung ist, die Tageslosung, sondern Gott weiß, in welchem Prozess du bist, wo deine Baustellen sind und gibt dir ein Wort, bestimmte, vielleicht 3 bis 5 Worte, bestimmte Situationen, die du über 3, 4, 5, 6 Monate, manchmal ein Jahr festhalten sollst und die werden dir die Kraft geben. Diese werden dann, diese Plings werden, die Räume werden, in denen du dich aufhältst. Das wird nicht jeden Morgen ein neuer Raum sein, hallo. Sondern Gott möchte, dass du bestimmte Räume länger drinnen bist, bis du merkst, da bist du drinnen, bis der Heilige Geist weiterführt, hallo. Aber wir haben eine absolute Kultur, jeden Morgen neu. Ein Pling. Warum? Weil wir nicht jüngerschaftlich arbeiten, sondern auf Auferbauung und ein bisschen Ermutigung. Aber nicht das, was aufgebaut wird an Substanz. Gott möchte, dass der Weg anders wird, aber dass wir auch nicht unter Druck kommen mit irgendwelchen Ständigen, sondern dass wir merken, dieses Wort ist das Erbe, das schafft diese Räume und ich soll lernen, das mitzunehmen. Dann musst du nicht jeden Morgen neu, du nimmst die Burg mit. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel, dass es nicht ständig neu ist. Dann lernen wir das und mit der Zeit wird es zu unserem Zuhause. Dann sagt der Heilige Geist Burg und sofort verstehst du da drin, dich in diesem geistlichen Heimat zu bergen. Das ist es, was Gott möchte. Nicht dich täglich zu leiten mit einem Pling. Ihr wisst, was ich meine, okay? Wir wollen nicht charismatisch unter einen Leistungsdruck kommen, weil wir eigentlich unsere Gefühle suchen, als ob unsere Gefühle uns ein Maß geben von Nähe zu Gott. Unser Glaube ist es. Unser Glaube an das Wort, was er uns gegeben hat. Und das kann manchmal mit Gefühl verbunden sein, das kann manchmal ohne Gefühl verbunden sein. Die Dinge des Geistes werden immer wieder in den Gefühlen Raum finden, aber es ist nicht der Grund, weswegen wir laufen. So lasst uns da aufstehen und miteinander gehen und sagen, wir etablieren miteinander Gottes Weg und setzen den Verstand ab, sagt einfach, ihr zu zweit geht zusammen, ich liebe meinen Verstand, du bist wunderbar, aber du bist nicht in allererster Linie dafür zuständig, sei entlastet, das übernimmt ab heute noch stärker mein Geist und der Heilige Geist, okay? Viel Spaß dabei, auch die, die das hören mit der MP3.